Und irgendwann, als ich halt so einen Travis Scott und Metro Boomin Song co-produziert habe, das war so geil, weil wenn mich da Leute gefragt haben, war ich so, kennst du Travis Scott? Die waren so, ja, obviously. Und das war halt so geil, weil man fühlt sich so lange wie ein Clown. Und dann ist halt einfach am Ende, wenn man halt irgendwie so einen Namen hat, wo man so ist, ey, das versteht sogar meine Mama.
Und ich habe auch noch Songs von 2017, die nicht bezahlt sind. Und ich weiß auch, dass ich am Anfang meiner Karriere da auch Fehler gemacht habe und dass da sicherlich sechsstellige Beträge auf jeden Fall, die auf meinem Konto sein sollten, hätten, Oha. Könnten, nicht da sind. So.
Herzlich willkommen nochmal Tobias Wilinski, Thema Takt. Und ich übergebe einfach...
Danke, Ingo. Erstmal Frage an euch. Wer hat schon versucht, Beats in die USA zu bringen? Oder Samples? Hand? Keiner? Einer? Hat's geklappt? So halb. Okay. Also mein Name ist Tobias Wilinski. Ich mache den Thema Takt Podcast. Also Fokus ist auf Musikbusiness. Ihr könnt auch gerne QR-Codes scannen oder einfach Thema Takt suchen. Dann könnt ihr das auch noch nachhören, falls ihr später kamt oder später irgendwie ein bisschen los müsst oder einfach noch zu müde seid. Ich war vorher bei Genius, deswegen war geil, dass du einen Link geschickt hast, genius.com/Nils, um quasi deine Diskografie zu zeigen. Nils, again, lange schon im Producer-Game, hast schon einige Samples und Beats in den USA produziert. Niklas Jürgensen, habe ich gerade erfahren, nicht nur Verlagsmensch, sondern allgemein Musik-Business-Experte, hast sehr, sehr viele Themen, an denen du arbeitest. Und Stupid Lou, du hast auch schon Beats in den USA produziert. Meine erste Frage, wie war denn euer erster Gedanke? Also was habt ihr euch gedacht, ich schicke jetzt mal eine Mail raus oder wie kamt ihr überhaupt dazu, nach den Sternen zu greifen?
Für mich waren das vor allen Dingen so Leute wie auch Nils oder Q-Beats oder OZ, also Deutsche bzw. Deutschsprechende, die krasse US-Songs produziert haben. Das war für mich ein krasses Vorbild, weil ich fand Deutschrap, als ich Beats gemacht habe, ich habe mal richtig gerne Beats gemacht, aber ich fand Deutschrap immer ein bisschen tot irgendwie. Also ich habe das gar nicht so krass gefeiert.
Wann war das so circa?
Boah, das muss so 2015, 16. Also auf jeden Fall noch so viele Streicher-Beats auf so 90 BPM. Also so ein bisschen diese Mucke. Also für die, die den Podcast hören, ich habe den Arm auf und ab bewegt. Und das fand ich halt gar nicht, also das wollte ich gar nicht machen. Und halt diese Leute wie Nils oder so, die dann halt so krasse US-Sachen wie Drake oder so produziert haben, da habe ich das erstmal gecheckt, dass man das auch aus Deutschland raus irgendwie dribbeln kann. Und dann habe ich einfach versucht, das auch irgendwie hinzukriegen irgendwie.
Und wie war es bei dir?
Ich habe immer schon amerikanischen Hip-Hop eigentlich gehört. Also seitdem ich Rap höre, ich habe tatsächlich in Deutschland alles Mögliche auch gehört, habe aber immer amerikanischen Rap auch gehört. Und bei mir war das irgendwann so, dass ich gemerkt habe, wenn man 250 Euro oder 300 Euro für einen Beat bekommt, und das habe ich mir so im Kopf ausgerechnet, bin Mathe nicht so gut, aber ich habe so gemerkt, ich müsste wahrscheinlich 15 bis 20 Beats im Monat eigentlich platzieren in Deutschland, um davon leben zu können. Und dann wird man halt auch oft nicht bezahlt oder man muss noch Jahre drauf warten. Und dann habe ich es mehrmals probiert, eigentlich Beats in Amerika zu landen. Hab auch manchmal ganz gute Kontakte gehabt. Dachte dann auch aus meiner Erfahrung in Deutschland, dass wenn ich schon 5 Beats dahin schicke und darauf geschrieben wird, ich hatte mit Meek Mill zum Beispiel irgendwie ein paar Beats, wo ich dann wusste, dass er drauf geschrieben hatte. Da war er, glaube ich, im Gefängnis. Aber ich hatte mit seinem Engineer der Kontakt. Ich weiß nicht genau, welches Jahr das war, aber es ist auf jeden Fall auch über 10 Jahre her. Da dachte ich, okay, safe, ich habe auf jeden Fall einen Beat auf dem Album, weil das war in Deutschland halt so, wenn du irgendwie 4, 5 Beats platzieren, also wenn der Artist auf 4, 5 geschrieben hat, dann hatte man meistens irgendwie einen Song auf dem Album, aber dann habe ich auch gemerkt, so läuft das nicht, dann habe ich wieder ein bisschen was in Deutschland gemacht. Ja, und dann habe ich im Endeffekt mit Q-Beats an einigen Alben gearbeitet und dann haben wir halt auch angefangen, zusammen an Sachen zu arbeiten und haben dann auch viel Glück gehabt. In dem Moment brauchte, glaube ich, so dieser Atlanta-Trap-Sound irgendwie ein neues Gewand. Und dann haben wir das einfach auch geschafft, mit unserem Sound relativ erfolgreich da schon von Anfang an reinzukommen. Also da war das ganz anders als heute. Heute muss man sehr, 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 sehr viel selber dafür tun, dass man da reinkommt.
Also was muss ich denn tun? Kannst du das konkret, also auch gerade wenn Leute hier interessiert sind, was ist so der erste Schritt, was sind die ersten Schritte?
Ich glaube, wichtig ist, dass man erstmal selber weiß, was man macht. dass man sich darauf fokussiert, glaube ich, dass man diszipliniert viel Musik macht und natürlich dann auch das gesamte Netzwerk, also das ist das Wichtige, man muss diesen Markt einfach kennenlernen. Es gibt immer noch viele Produzenten, die wissen gar nicht so ganz genau, was in Amerika eigentlich passiert, wer da gerade angesagt ist, was für ein Sound da gemacht wird und die kennen dann nur 5 Artists, haben auch einen Sound, der vielleicht gar nicht 100% reinpasst, haben aber eher diesen Wunsch, da auch stattzufinden. Und das muss man halt irgendwie, da muss man weiterkommen. Man muss schon detektiv sein, irgendwie verstehen, was geht da drüben ab, was ist da gerade angesagt, was könnte vielleicht auch der nächste Sound sein. Also man muss das schon leben eigentlich im Endeffekt. Also wenn man das so nebenbei macht, ich sag mal das eine Beispiel, ich habe mal eine Zeit lang so ein bisschen Posaune studiert in Hamburg, habe das aber auch nicht zu Ende gemacht und ich hatte einen Kollegen, der Trompete gespielt hat im Jazzbereich und der hatte nur 3 CDs im Regal mit Jazzmusik. Da habe ich mich auch immer gewundert, so, weil ich habe, also für mich ist das nach, ich habe 500 oder so, ich habe die halt alle gehört und ich kann wahrscheinlich die Hälfte dann auswendig mitsingen. Und so ist das hier im Hip-Hop-Bereich halt auch. Also man muss dann schon wirklich, wenn man das will, zu 100% dedicated, das nicht mal kurz irgendwie nach der Schule so eine Stunde sich hinsetzen und mal ein Beat machen oder so. Kann auch funktionieren vielleicht, aber das Ziel ist natürlich auch nicht nur 1 oder 2 Songs zu landen, sondern halt auch eine Dauer- oder eine längerfristige Karriere zu haben.
Ja, und wenn ich jetzt die geilen Beats habe, die auch passen würden, vielleicht auch aus der Business-Perspektive, was sind denn dann die Schritte, die ich gehe? Wie komme ich überhaupt in Kontakt mit jemandem, wo ich denke, der Beat würde passen?
Ich will jetzt gar nicht so viel reden, ich lasse, glaube ich, die anderen beiden mal was sagen, aber von meiner Seite aus, ich gebe immer ungern so Tipps in eine Richtung, weil ich das Gefühl habe, dass wenn man das so schablonenmäßig oder so rastermäßig macht, dass dann die Musik so ein bisschen auf der Strecke bleibt. Also ich kann eigentlich nur für mich selber sagen, wir haben das Glück gehabt damals, dass wir wirklich einfach das gemacht haben, was wir gemacht haben. Natürlich haben wir musikalische Vorbilder, aber es gab damals so diesen Type-Sound und so, das gab es alles nicht. Ich habe einfach mich hingesetzt, mittags ins Studio, habe einfach irgendwas gemacht und habe es weggeschickt. Und das würde ich immer noch jedem eigentlich empfehlen. Vielleicht ist das nicht der strategisch beste Weg, aber für die Musik ist es, glaube ich, das Beste. Weil heutzutage ist es so dieses Schablonending, dass jeder irgendwie guckt im Internet, wie geht das? Und man lernt es teilweise noch nicht mal von den Leuten, die es selber entwickelt haben, sondern von den Leuten, die meinen, sie hätten das verstanden, die das dann auf YouTube zeigen und so. Aber wie gesagt, vielleicht habt ihr Lust, zu den Strategien irgendwas zu sagen. Ich will darüber gar nicht so viel sagen, weil ich fände es viel schöner, wenn jeder seinen eigenen Weg irgendwie entwickelt. Aber natürlich gibt's Sachen, die man machen kann. Aber
ich finde, das, was du gesagt hast mit man muss das leben, ist schon ein ganz guter Hinweis. Also ich glaube, man braucht eine sehr gute 3D-Landkarte der Musikindustrie in seinem Kopf irgendwie. Vor allen Dingen halt in den Bereichen, wo man halt auch arbeiten möchte. Also es gibt ja immer so spezifische Sounds, die man irgendwie feiert, wo man sich mehr zu Hause fühlt. Also vielleicht Yeet oder so, also eher so digitaleren Stuff. Oder vielleicht kommt man eher aus so einer JID oder so mäßigen, also so Dreamville-mäßigen Richtung, vielleicht macht man so Beats irgendwie viel lieber, aber da, wo man hin möchte, das muss man richtig gut verstehen. Also man muss halt wissen, so ey, das sind alle Artists, die da stattfinden, das sind alle Producer, die diese Artists benutzen, und wenn man halt noch tiefer reingehen will, dann auch so, was sind die Studio-Engineers, die diese Leute benutzen, was sind die Manager, die diese Leute benutzen, und dann kann man halt gucken, gibt es vielleicht innerhalb von diesem Gebilde irgendjemanden, wo ich das Gefühl habe, dass das, was ich mache, zu denen irgendwie passt. Also man muss es gar nicht so krass forcen. Man kann auch einfach suchen, sondern wenn man den Sound ja sowieso feiert und auch macht, findet man bestimmt immer 2, 3 Leute, wo man sagen kann, ey, ich bin Fan von dir, könnte ich dir vielleicht mal was schicken? Das klingt ein bisschen wie diese und jene Sache. Und wenn das halt so ein ernst gemeinter Approach ist, wo Leute auch checken, man hat sich ein bisschen mit denen auseinandergesetzt, dann kann man eigentlich relativ gut mit Leuten ins Gespräch kommen. Ich merke nur, also ich kriege mittlerweile auch ein paar DMs und diese ganzen spammäßigen Let's Work, also nicht mal ein Hallo, nicht mal wie geht's dir, nicht mal ich habe diesen und jenen Song gehört oder also nichts irgendwie, wenn einfach nur so yo, let's work ist, damit kommt man auf jeden Fall gar nicht weit. Also ich glaube, ja, man muss sich einfach so ein paar Leute raussuchen, wenn man total feiert und einfach normal mit denen irgendwie interagieren, und wenn dann eine musikalische Chemistry so entsteht, dann ist das voll super. Und wenn man merkt, so, das ist jetzt ein bisschen einseitig oder da entsteht gerade nichts, dann kann man auch einfach sich, also bis man irgendwann so ein Team gefunden hat, wo man so ist, ey, ich habe jetzt vielleicht nur 10 Leute, an die ich konstant rausschicke, aber die mag ich total gern und ich mag die Musik, die wir machen. Und das ist so ein Trial-and-Error-Ding, was sich einfach über Monate oder Jahre erstrecken kann.
Bei dir ist ja auch schon ein bisschen her, ungefähr 10 Jahre, dass du gestartet bist, aber du meinst auch, dass du tatsächlich erst in den USA Placements hattest, vor Deutschland sogar. Aber wie konkret bist du denn da vorgegangen? Also wie hast du dir überhaupt jemanden gesucht als Partner? War es direkt jemand in den USA? War das dann noch quasi so ein Mittelmann in Deutschland?
Ich hatte einen Produzenten in den USA, der Samples macht. Und an den habe ich auch Samples geschickt.
Wie hast du den gefunden? Also wirklich ganz konkret, dass die Leute das...
Auf Instagram. Ich habe auf Instagram einfach gesehen, was er alles produziert hat, und ich fand seinen Sound total, total geil. Und ich hatte aber gecheckt, dass er keine Gitarrensachen macht. Und ich kann halt Gitarre spielen. Da war ich so, ey, wenn ich dem Typen jetzt ein paar Gitarrensachen schicke, dann könnte ich dem vielleicht bei einer Sache helfen, die er vielleicht selbst nicht so ganz bedienen kann. Irgendwie.
Ja, krass, weil hätte man ja eher umgekehrt gedacht, ne? Was ihr vorher gesagt habt, dass man sich den Sound anguckt, um quasi den zu bedienen, kann man aber auch sagen, ja, da fehlt was und ich gehe jetzt genau den Sound auf.
Das Ding ist, also ich hab den Sound, den er gemacht hat, auch total gefeiert und ich wollte den auch sowieso machen, aber natürlich habe ich dem jetzt nicht Synthesizer-Sachen geschickt, die genauso klingen wie das, was er macht, weil dann würde er sich halt auch denken, warum soll ich dem jetzt Geld geben, wenn ich das Gleiche auch machen kann. Und das war so ein bisschen der Hintergedanke. Also der Weg dahin, dass der auch die DM überhaupt gelesen hat, da steckt er auch schon. Also, dass man sich quasi über Monate oder Jahre quasi auch in die Position bringt, dass man irgendwie, für ihn interessant genug ist, dass er auch die DM irgendwie liest. Dass also am Ende des Tages geht es eigentlich darum, dass man einfach die richtigen Leute kennenlernt und die normal anspricht, würde ich sagen.
Das ist aber dann vor allem erstmal online. Du bist jetzt nicht in die Staaten geflogen, um da irgendwie zu connecten, sondern du hast alles online.
Genau, alles online. Also ich war auch noch nie in den USA und ich habe auch nicht so ein großes Interesse.
Okay. Um mal die Business-Seite anzusprechen, Niklas. Ihr habt gerade Culture Again, oder ich weiß nicht, wann ihr es gestartet habt, aber du meinst gerade im Vorgespräch, euer Ziel ist so Richtung 808 Mafia für deutsche ProducerInnen einfach eine Marke oder ein Kollektiv zu schaffen, das es dann auch nochmal professionalisiert, einfacher macht, irgendwie Placements zu bekommen. Wie sieht denn das aus? Also was könnt ihr da unterstützend tun? Wie sieht dann da der Kontakt aus? Vielleicht einfach mal von der Vision ein bisschen erzählen.
Also wir haben jetzt vor einem Jahr ungefähr einen Verlag zusammen gegründet, Nils und ich. Und die Idee war, die Power, die Nils als einziger oder als einzelner Producer schon aufgebaut hat über die letzten 10 Jahre, international den Ruf, die Connections zu nutzen, die Connections, die ich habe, das Wissen, was ich habe aus dem Verlagsbusiness, aus dem Managementbusiness, und da so ein Kollektiv zu schaffen, die in der Menge der Producer und Songwriter, die wir signen, unter dem Mantel einer Brand über die Kanäle, die wir schon haben, bekannt werden können. Das heißt, das, was Lou gerade eben gesagt hat, sich als einzelner Producer durch das Internet zu kämpfen, in Anführungsstrichen, und Kontakte aufzubauen und Relationships aufzubauen zu Leuten, ist sehr, sehr zeitintensiv, dauert sehr lange und erfordert von den Leuten, dass sie extrem dedicated sind. Dasselbe erwarten wir natürlich auch von unseren Leuten, aber es geht dadurch, dass wir schon etablierte Beziehungen haben und das Ganze sich gegenseitig stark ergänzt, geht es viel, viel schneller. Und unterstützt sich gegenseitig sehr viel mehr. Das heißt, wenn wir eine Brand haben und der eine aus der Brand hat da jetzt eine Relationship aufgebaut und die Leute wissen, okay, der ist da und da gesigned bei Culture Again, dann bedeutet das, dass der eine Producer den anderen Producer viel schneller auch mal mit in Projekte mit reinnehmen kann und so die Relationships quasi sich exponentiell in jede Richtung weiterentwickeln. Und genau, das ist das Ziel quasi, dass wir das Ganze, was man da machen muss, nämlich sich damit wahnsinnig viel beschäftigen und sehr viel Zeit investieren, dass wir das einfach noch schneller und besser zusammen hinkriegen können und dass es dann in einem Teamwork funktioniert und nicht so sehr als Einzelkämpfer. Das ist der große Unterschied, würde ich sagen.
Was sind denn klassische Fehler, die Producer machen, wenn sie Beats oder Samples in die USA pitchen? Also gerade, du hast ja auch schon Erfahrungen gesammelt, die eher negativ waren, vielleicht auch von deiner Seite.
Das, was Lou vorhin gesagt hat, dass man, wenn man anderen Leuten in Kontakt treten möchte, sozusagen nicht besonders respektvoll oder also zeigt, dass man sich mit demjenigen nicht beschäftigt hat, das ist grundsätzlich, glaube ich, nie besonders gut, wobei es manchen Leuten auch egal ist. Manche Leute sind auch nur opportunistisch, die wollen einfach nur arbeiten. Aber Fehler machen, also man kann, also mir fällt jetzt nichts ein, was man falsch machen kann. Also es gibt eine Menge Sachen, die auf dem Weg passieren können, wenn man da drin ist. Aber hast du eine Antwort darauf? Ich habe jetzt gar keine.
Also ich würde nur sagen, US-Sachen ohne Anwalt machen, würde ich vielleicht nochmal anders machen. Also ich glaube, meine ersten 2-3 US-Placements habe ich ohne Anwalt gemacht. Und ich glaube, ich hätte da auch besser wegkommen können. Und ich glaube, die 200, 250 Euro oder was das kostet, dass der sich einen Vertrag durchliest, ich glaube, die hätten sich hinten raus rentiert auf jeden Fall. Genau, aber davon abgesehen, einfach schicken und hoffen, dass was passiert. Also selbst wenn man einen schlechten Deal nachher hat, ist immer noch geiler, als wenn man nichts hat am Ende des Tages.
Fehler machen wäre es einfach nicht zu tun. Also wenn man nur drüber nachdenkt und träumt und sagt, ich müsste, ich könnte, ich hätte, das ist der größte Fehler, den man machen kann. Also es hört sich vielleicht ein bisschen platt an, aber ich bin jemand gewesen, der...
Das redet wie ein Löwe.
Ich bin jemand, der in den meinen 20ern sehr faul war. Ich habe viel Musik gemacht, aber ich hatte jetzt auch nicht die Disziplin gehabt, das wirklich regelmäßig rauszuschicken und meine Sachen auch rauszugeben. Und das ist, höre ich oft bei Produzenten, die haben dann Beats, aber die wissen nicht, was sie damit machen sollen oder so. Also dieser Teil ist einfach, es gibt amerikanische Produzenten, sicherlich auch Deutsche, die sagen, 80% ist Business, 20% ist Musik. Und ich will mich jetzt nicht auf Zahlen festlegen, aber das geht schon so in eine Richtung, dass man wirklich, es nützt halt nichts, wenn man zu Hause die krassesten Beats oder Samples oder Ideen hat, wenn sie keiner hört. Und das, was wir halt vor 10 Jahren etabliert haben, war ja auch nichts Neues. Wir haben nicht die Musik, das Musikmachen revolutioniert, aber wir haben diese Methode, die sich einfach aufgrund der Entwicklung des Internets und so ergeben hat, dass man einfach wirklich über das Internet mit Dutzenden von anderen Produzenten gleichzeitig sozusagen arbeitet. Das haben wir halt sehr aggressiv gemacht und das war neu. Und jetzt gibt es auch andere Wege, jetzt gibt es auch noch Discord und ich weiß nicht, wie die anderen Sachen alle heißen, die ich auch gar nicht alle mitmache. Das verändert sich natürlich auch. Aber der größte Fehler ist es einfach nicht, seine Träume nicht zu leben. Also es ist halt so, wenn man nur sagt, ich könnte, ich wollte, ich würde, das habe ich auch jahrelang gemacht. Aber wenn man dann einfach sagt, ich mache es jetzt auch, ich setze es jetzt um. Ja, es ist zeitintensiv, aber manchmal verbringen viele Leute auch mit den Träumen oder mit den Gedanken an etwas, was sie gerne tun würden, viel Zeit. Ich glaube, das ist der beste Tipp. Just do it. Mach einfach. Einfach durchziehen.
Ich habe da tatsächlich eine Sache, die mir auch einfällt dazu noch. Viele Produzenten, das spielt so ein bisschen da auch mit rein, viele Produzenten geben viel zu schnell auch auf, was das angeht. Also die Relationships, von denen wir eben gesprochen haben und die du auch beschrieben hast, wie das funktioniert. Also dass man sich vielleicht 10 Leute sucht, mit denen man sehr eng arbeitet und mit denen man dann auch viel in Kontakt ist, bedeutet aber in vielen Fällen trotzdem, wenn man das so macht oder wenn man es sogar massenmäßiger macht und vielleicht tatsächlich mit 50 Leuten versucht zu arbeiten oder mehr, bedeutet aber trotzdem, selbst wenn man eine gute Relationship zu jemandem hat, dass der einem nicht ständig Feedback auf irgendwas gibt und sagt, hier, das ist jetzt voll der geile Beat oder was auch immer oder super nice Ordner oder was auch immer. Das kann nochmal bedeuten, dass man 3-4 Ordner einfach schickt pro Woche und da kein Feedback kommt oder vielleicht auch mal 8 oder 9 und irgendwann kommt aber wieder, okay, this was fire, send more oder sowas. Also dass die Kommunikation und die Relationships, das bedeutet nicht, dass man dann wahnsinnig gut befreundet ist und Feedback auf jedes Pack bekommt, was man schickt, sondern es geht eher darum, dass man versteht, was möchte der andere, wie kann ich nützlich sein dafür, für den Produzenten drüben, der im Studio sitzt. Und dass man so einen gegenseitigen Respekt aufbaut. Und es bedeutet nicht, dass ständige Kommunikation da ist. Und ich glaube, das ist das, was viele Leute so ein bisschen abschreckt davor, weil sie das Gefühl haben, sie schicken ins Nichts. Aber dieses Nichts ist einfach nur die Vorstellung davon, wie wir es im Kopf haben. Und das muss man so ein bisschen überwinden, weil das ist nicht nichts, sondern es ist trotzdem so, dass es da landet und damit gearbeitet wird, auch wenn nicht direkt instant immer Feedback zurückkommt. Und ich glaube, das führt häufig dazu, dass viele Produzenten hier aus Deutschland raus sich so ein bisschen entmutigt fühlen irgendwann so. Aber es geht einfach darum, das weiter durchzuziehen und seinen Style zu verbessern und mehr zu gucken, wo kann man vielleicht noch Sachen hinschicken, mit wem kann man vielleicht noch enger arbeiten. Aber die Kommunikation der Relationships, das ist meistens relativ basic, muss man sagen. Da kann man jetzt nicht erwarten, dass da große Romane zurückkommen. Das ist, glaube ich, der Punkt. Das Wichtige ist, da dran zu bleiben, auch wenn wenig zurückkommt erstmal.
Gibt es Unterschiede, wie ihr Beats pitcht im Vergleich zu Deutschland, USA zum Beispiel? Wie viele Samples, wie viele Beats packt ihr in Ordner? Gibt es da irgendwie, gibt es überhaupt ein Limit zum Beispiel? Und gibt es da noch Unterschiede, wie ihr das in Deutschland oder USA macht?
Also ich bin im deutschen Markt nicht so tief drin. Ich glaube aber, dass tatsächlich mittlerweile sehr viel in Deutschland so ähnlich gearbeitet wird wie in den USA. Also korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Das ist so mein Eindruck. Ich glaube, Lou ist da auch ein bisschen tiefer noch in der Szene drin. Aber man kann es auch nicht jedem recht machen. Also wenn du jetzt mit 20 oder 30 Leuten arbeitest, das geht so ein bisschen in das, was auch schon gesagt wurde. Der eine möchte gerne exklusive Loops haben, der andere möchte gerne nur Gitarren haben, der andere möchte gerne 12 haben, der andere möchte sie gerne montags haben, der andere möchte sie gerne... Also ne, man kann halt nicht jedem das recht machen. Ich glaube, wichtig ist, dass man das Selbstvertrauen hat, zu sagen, ich mache jetzt mein Ding und ich ziehe das durch und ich mache das auch so, wie ich das möchte und wie ich das kann. Und es gibt auch mal einen Tag, vielleicht da habe ich nur 12 Ideen, dann schicke ich auch nur 12. Und vielleicht hatte ich mal eine Woche, die war produktiv, dann habe ich 20 gehabt, dann schicke ich vielleicht auch die 20. Also ich weiß immer, dass viele Leute immer so gerne so nach so einem Schema irgendwie denken oder möchten. Und ich bin vielleicht ich bin einfach auch nicht so ein Typ, der so da reinpasst. Aber ich möchte auch Leute nochmal ermutigen, macht es auf eure eigene Art und Weise. Also macht es, wenn ihr es nicht macht, dann passiert nichts, das ist klar. Aber macht es auf eure Art und Weise. Man wird oft gefragt, wie lange hat das gedauert, bis du dein erstes Placement hattest? Also dann frage ich mal, woher kommt die Frage? Wahrscheinlich, weil man denkt, wenn das bei Nils ein Jahr gedauert hat und bei Lou 1,2 Jahre, dann ist es bei mir irgendwo zwischen 9 Monate und 15 Monate. Aber so kann man nicht denken. Also ich hab mit 30 meine ersten Placements in Amerika gehabt. Ich habe aber auch mit 14 oder mit 15 schon Beats gemacht bei mir zu Hause. Und keine Ahnung, jetzt könnte ich sagen, es hat 15 Jahre gedauert. Dann würden einige Leute sicherlich rausgehen und sagen, okay, ich höre auf, ich mache was anderes. Aber vielleicht könnte Lou auch sagen, ja, bei mir hat es vielleicht eigentlich auch irgendwie anderthalb Jahre gedauert und ich hatte irgendwie Travis Scott Placement oder keine Ahnung oder was auch immer.
Ich glaube, es hat auch so circa 12, 13 Jahre gedauert.
Und also deswegen, ich verstehe, dass man natürlich auch so Fragen stellt, aber ich glaube, man muss auch das Vertrauen das Selbstbewusstsein selber zu haben, zu sagen, ich mache das auf meine Art und Weise, weil man kann es nicht jedem recht machen. Jetzt unter so Freunden und Bekannten habe ich manchmal so Vergleiche, wie man jetzt vielleicht eine Frau kennenlernt oder einen Partner kennenlernt oder sowas. Ich weiß auch nicht, warum ich das mache, aber ich arbeite gerne mit Vergleichen. Ich habe auch eine Zeit lang mal so Tontechnik und Musikproduktion unterrichtet und da wollte ich immer, dass es jeder versteht. Deswegen habe ich manchmal theoretisch erklärt, aber manchmal auch immer so Vergleichen und so. Und das kann man aber auch manchmal vergleichen. Beziehungen sind halt, wir könnten uns jetzt nicht hinsetzen und sagen, wie lernt man seinen Partner kennen? So. Oder wie lernt man einen tollen Partner kennen und sagen, ja, du musst erst mal das machen, dann das machen, das machen. Natürlich reden wir darüber und natürlich kann man auch Tipps geben, aber im Endeffekt ist es auch eine sehr individuelle Sache. So.
Okay, habt ihr denn Tipps, was Beat-Deals angeht? Also gibt es da Stolpersteine oder irgendwas, was häufig kommt oder irgendeinen Fehler, den ihr da gemacht habt? Das ist ja nicht, du meinst ja, du hast erst keinen Anwalt gehabt und so. Vielleicht kannst du von der Erfahrung auch noch erzählen und was man vermeiden könnte.
Boah, das ist eine gute Frage. Ich bin auch nicht zu bewandert, was so US-Recht angeht. Ich weiß nur auf jeden Fall, in den USA kann man Copyright verkaufen, das geht in Deutschland nicht. Da müsst ihr euch den Deal ganz genau angucken, wie das Copyright da geregelt ist. Und was bei Sample-Makern auch manchmal passiert, bei Loop-Makern, ist, dass da so irgendwie so eine Work-for-Hire-Geschichte drin steht. Dann werdet ihr quasi mäßig als Session-Musiker bezahlt, seid aber nicht zwangsläufig Teil der Komposition. Also dann sagt man quasi, das war jetzt ich habe dich engagiert, diese Noten zu spielen, aber war ja mein Tun, deswegen habe ich das Copyright, ihr kriegt davon nichts. Da müsst ihr auf jeden Fall auch mal reingucken, ob ihr auch tatsächlich als Producer mit Publishing auch da drin steht. Genau, und ansonsten halt einfach nichts ohne Anwalt machen, weil dann müsst ihr diese ganzen Sachen nicht beachten. Ein fähiger Anwalt wird euch direkt sagen, hier sind ein paar Red Flags. Ja, eigentlich nichts ohne Anwalt unterschreiben, da kann man auch nicht so blöde Entscheidungen treffen.
Wir haben auch mit dem Business erstmal gar nicht so viel zu tun. Also die Kommunikation, so wie Niklas das schon angedeutet hat, zwischen Produzenten ist oftmals nicht so spannend, wie man denkt. 2019 war ich in Los Angeles, habe ein paar Sessions gemacht, ich glaube, das war 2019. Da habe ich zum Beispiel Six, heißt der, das ist der Produzent wie heißt denn der Rapper jetzt? Also ein bekannter Rapper auf jeden Fall, mir fällt der Name gerade nicht ein, blöderweise, aber ich habe den Produzenten in der Session getroffen, habe mich total gefreut, weil ich dachte, ja super, irgendwie jetzt habe ich den mal kennengelernt. Und dann bekam ich auf jeden Fall mit, wie, dass er mir, also ich dachte irgendwie, ja, kannst du mir deine E-Mail geben oder deine Nummer geben oder sowas? Und dann hat er gesagt, ey, ich krieg schon seit 3 Jahren von dir deine Ideen. Wir haben schon 150 Beats zusammen oder sowas. Und sowas passiert halt auch. Also da wird wenig kommuniziert. Es ist auch sehr opportunistisch und wenn man Glück hat, erfährt man da mal Liebe. Aber auch das Business ist, damit haben die Produzenten in Amerika wenig zu tun. Also die kennen sich nicht aus, die machen halt die Beats und überlassen dann ihren Managern und Anwälten auch den Job. In Deutschland wollen Leute immer mehr involviert sein. Die wollen immer an alles involviert sein. Die Rapper, die wollen immer dabei sein, wenn ihre Alben gemischt werden. Die Produzenten sagen, oh, mir ist das voll wichtig, dass das jetzt so klingt. Die Amis sind da irgendwie, weiß ich auch nicht, die machen halt ihren Part und dann sagen die, who is mixing the record? Okay, der Beste, den wir haben im Land, okay, dann wird er das schon vernünftig machen. Also das ist so, und so reden die Leute auch miteinander. Also es ist nicht so strukturiert wie hier, es ist nicht so, es ist irgendwie lockerer alles und offener. Aber umso wichtiger, dass man halt dann auch, wenn man Verträge macht, die wichtig sind oder langfristig sind, dass man dann auf jeden Fall, also ich habe auch von Anfang an einen Anwalt gehabt und ich bin da auch dankbar drüber. Hat mich sicherlich auch viel Geld gekostet, aber wenn man niemanden hat, der einen repräsentiert, werden einem auch komische Deals angeboten. Wenn die wissen, okay, der Anwalt vertritt auch Doja Cat, wie in meinem Fall jetzt, glaube ich, und keine Ahnung, andere größere Produzenten und so weiter, dann wissen die, mit dem können die halt auch keine Spielchen machen. So.
Hast du noch was hinzuzufügen, außer Anwalt ist wichtig, auch vielleicht, wie kann Verlag da unterstützen?
Im Grunde haben die beiden das eigentlich schon ganz gut zusammengefasst. Das Wichtigste ist ein Anwalt, weil Musik ist, oder Musikbusiness ist wahnsinnig individuell. Es gibt wahnsinnig viele Unterschiede schon in Deutschland bei 1000 Situationen. Und wenn man jetzt als deutscher Produzent in Amerika Samples oder Beats platziert, dann wird es noch komplexer, weil es zwei verschiedene große Rechtsbereiche sind. Ich versuche das den Leuten mal kurz und knapp so zu erklären, dass es das Common Law System gibt in den Staaten und UK. Und dann gibt es das europäische Recht in Europa, was den Hauptunterschied hat. Und das hat Lou gerade eben schon richtig gesagt, dass man im Common Law sein Urheberrecht verkaufen kann und im europäischen Recht nicht. Und damit sind wahnsinnig viele Graubereiche und Probleme, die da entstehen in diesen Verträgen und Arbeitsbeziehungen untereinander. Und da kann man jetzt nichts Spezielles jetzt hier in diesem Moment sagen, worauf man achten sollte. Sicherlich sollte man darauf achten, dass man sein Copyright nicht verkauft. Aber man sollte sich vor allen Dingen einen guten Anwalt holen. Also keine Verträge im Musikbusiness unterschreiben ohne Anwalt. Das ist eine Grundregel. Ich glaube, das ist auch eine Grundregel im Leben vielleicht. Alles, was man nicht hundertprozentig versteht, sollte man auf jeden Fall Experten überlassen. Das ist der Kern der ganzen Sache. So, ja.
Lou, wir haben schon vorher gestern gesprochen, du hast dann auch von deinen ersten Erfahrungen erzählt, dass du dann mehr oder weniger geghostet wurdest. Also du hast dann die Samples vor allem in den USA platziert und dann kam das Ding raus und dann hast du dich gefragt, okay, wann bekomme ich denn mein Geld? Wie häufig kommt das vor und wie gehe ich damit um?
Also das war eigentlich meine dauerhafte Erfahrung in den USA. Das war aber auch der Tatsache geschuldet, dass ich keinen Anwalt am Anfang hatte und auch kein Management. Das heißt, ich war auf mich alleine gestellt und wusste auch gar nicht, wie diese ganzen Abläufe nach so einer Platzierung, also wer meldet sich, wie meldet man sich, wem stelle ich eine Rechnung oder so. Das wusste ich alles gar nicht, deswegen auch gerechtfertigt auf die Nase gefallen, würde ich sagen. Das ist einfach, da musste ich Lehrgeld bezahlen, da war ich ein bisschen naiv, ist am Ende des Tages auch fair. Das Problem war halt einfach, dass häufig dann der andere Co-Produzent, der in Amerika sitzt, das Ding platziert hat, der hat vielleicht die Kommunikation mit dem Artist gemacht, der Artist hat vielleicht die Handynummer oder die E-Mail-Adresse von diesem Produzenten, mit dem er im Studio war, weitergegeben ans Label. Label hat dem alle Verträge geschickt und weil ich nicht genau wusste, dass ich jetzt quasi auch mich beim Label melden müsste und irgendwie nachweisen müsste, dass ich auch an dem Song beteiligt war, habe ich das häufig versäumt oder hätte auch der Co-Produzent vielleicht machen können, keine Ahnung, aber auf jeden Fall war ich da häufig von Anfang an nicht in der Kommunikation drin. Und dann ist das Problem halt einfach, dass man hinten raus als irgendein Dulli, der in Deutschland sitzt, irgendeine E-Mail-Adresse finden muss von irgendeinem bei Universal oder Sony BMG, der halt für die Sache zuständig ist. Und dann musst du halt sagen so, hallo, ich bin ein 17-jähriger Junge aus der Schweiz oder was weiß ich, ich bin eine 21-jährige Frau aus Österreich und ich habe diesen Riesenhit produziert. Da sind die natürlich erstmal so, wer bist du, Digga? Warum schreibst du uns jetzt gerade? Und das dann erstmal in die richtige Person zu kriegen und der Person dann auch nachzuweisen, dass man tatsächlich als dieses unbeschriebene Blatt aus dem Internet einen rechtmäßigen Anspruch auf eine große Platte hat, das hat echt häufig halbes bis Jahr gedauert, also bis ich da überhaupt mal jemanden hatte in irgendeinem Publishing-Department, der sich halbwegs zuständig gefühlt hat. Also es ging wirklich teilweise 6 Monate in den E-Mail-Chains nur darum, dass mir irgendjemand zuhört und irgendeine E-Mail weiterleitet. Also
Warst du denn zumindest gecredited oder ging es auch darum? Also ging es um Geld?
Also beides. Bei manchen Songs war ich gecredited und hab kein Geld gekriegt und bei anderen Songs weder noch. Also da stand ich nicht in den Credits, habe auch kein Geld gekriegt. Und das hintenrum abzuwickeln, also es war leider mehr Regel als Ausnahme.
Aber du meinst auch, dass es generell einfach anders läuft? Also dass auch jetzt, wo du mehr Ahnung hast, es immer noch eher so ist, die bringen Dinger raus und dann kriegst du hintenrum eigentlich dann irgendwie Verträge und so zugeschickt?
Das ist tatsächlich leider ein Riesenunterschied zwischen USA und Deutschland. Also in Deutschland, das sind halt richtig langweilige Allmanns, aber ich liebe die dafür, weil in Deutschland, ich habe regelmäßig eine Woche bevor eine Platte rauskommt, das Geld auf meinem Konto. Und ich habe die Verträge 3 Wochen vor Album-Release oder so unterschrieben und zurückgefaxt und nochmal eine Sicherungskopie gemacht und die auch nochmal Mama ge-emailt oder so. Also das ist so langweilig, aber das ist so krass gut strukturiert, das deutsche Business. Das heißt, ich habe immer mein Geld häufig vor dem Release. In Amerika ist das so und das ist die Regel, die droppen riesen Alben, ohne mit irgendjemandem auf produktionsseitig zu kommunizieren. Also ich weiß das zum Beispiel von der Cardi, I Am Music Records, riesengroß, ne? Haben die gedroppt, ohne dass irgendein Producer irgendwas, die haben das einfach rausgehauen. Und dann, nachdem diese Platte draußen ist, dann fangen die an, ihre E-Mails zu schreiben. Dann sind die so, okay, die Platte ist jetzt draußen, jetzt können wir dem schreiben, wie es ist. Und das verändert natürlich die komplette Verhandlungsposition. Und also das räumen die ab, also das ist einfach so, habe ich das Gefühl, also es gibt natürlich auch Gegenbeispiele. Ich hatte auch Songs in den USA, die vorher perfekt abgewickelt wurden. Aber ich würde sagen, das ist in den USA, also es wird es in Deutschland einfach nicht geben. Dass jemand eine Platte droppt, ohne vorher mit den Leuten zu kommunizieren, das wird es in Deutschland nicht geben. In den USA ist halt so Standard, dass das passiert. Und das führt einfach zwangsläufig zu Kopfschmerzen. Also there's no way, dass so eine Art zu arbeiten nicht für alle Beteiligten einfach also so unfassbar nervig ist.
Aber du hast Bock auf die Kopfschmerzen, Niklas.
Nee, Bock hat da keiner drauf, glaube ich. Mir fiel nur gerade eine Sache ein dazu, die diese Verzögerung stark beeinflusst, nämlich die Publishing Royalties. Das ist eine ganz große Sache, dass wenn, bei Nils ist es zum Beispiel auch so, bei vielen anderen großen Produzenten auch so, das ist regelmäßig so, dass diese Songs halt dann 1 bis 2 Jahre dauern, bis sie geklärt werden oder länger sogar. Und dass niemand diese Splits anmeldet, dann so lange, weil das ist auf Hold und solange die Verhandlung nicht abgeschlossen ist, kann niemand Publishing-Splits anmelden bei den Verwertungsgesellschaften. Bedeutet aber auch, dass diese Verwertungsgesellschaften das Geld nicht einsammeln können, beziehungsweise verteilen können an die rechtmäßigen Urheber. Und jeder, der sich mit der GEMA ein bisschen beschäftigt hat, weiß, dass die GEMA mittlerweile natürlich sagt, okay, wir sind im digitalen Zeitalter, wir wollen, dass ihr euer Geld so schnell wie möglich bekommt. Das heißt, ihr müsst auch eure Rechte so schnell wie möglich anmelden. Das heißt, meldet die bitte bis maximal vielleicht 2 Monate nach Release an, die Splits, weil ansonsten kann es sein, dass euer Geld zumindest alles, was in der Zeit läuft, futsch ist. So. Und das hat ja auch eine gewisse Berechtigung, dass es so ist, denn wir wollen alle, dass es möglichst schnell funktioniert und dass unser Geld möglichst schnell auf dem Konto ist. Und die Kritik daran, dass die Verwertungsgesellschaften sehr lange brauchen zum Ausschütten, daran wird gearbeitet. Aber auf der anderen Seite kommt dann genau dieses Problem, dass wenn die Publishing Royalties auf Management-Seite und Verlagsseite und so weiter nicht geklärt werden, dass dann wahnsinnig viel von den Royalties verloren geht für die Autoren und Urheber. Und das ist eine Problematik. Da haben wir tatsächlich letztens mal in einer kleineren Runde auch mit der GEMA drüber gesprochen, ob es da nicht so Workarounds gibt, die man theoretisch anwenden kann. Die gibt es auch, die würde ich jetzt hier aber nicht in der großen Runde rausposaunen, glaube ich, weil es da viel um inoffizielle Workarounds geht. So, aber man versucht natürlich irgendwie, weil am Ende des Tages stehen einem gewisse prozentuale Royalties zu und die Urheber sind darauf angewiesen und man muss irgendwie gucken, wie kommt man da jetzt ran, so ohne dass es dann eben erst in 2-3 Jahren irgendwie soweit ist und dann das meiste Geld eben verloren gegangen ist. Weil die allermeisten Leute können da auch einfach nicht drauf verzichten. Also das kennt jeder, glaube ich, hier, der Produzent ist, dass davon leben zu können nicht einfach ist und dass jeder Euro auf eine Art zählt. So. Und unsere Aufgabe als Verlag ist es dann natürlich auch, das irgendwie möglich zu machen. Da spielt eine Sache rein, die mir vorhin auch noch einfiel. Seid, was die Verhandlung angeht, klar, also holt euch einen Anwalt, aber seid auch nicht zu hart gegenüber den Produzenten vor Ort und den anderen Rechteinhabern, denn wenn ihr langfristige Relationships aufbauen wollt mit den Leuten und langfristig arbeiten wollt, dann geht es auch darum, dass ihr in den Verhandlungen über die Splits nicht zu hart werdet, weil dann sagen die relativ schnell auch, also viele Leute, okay, dann war es das, wir reden nie wieder miteinander, ich arbeite jetzt mit anderen Leuten. So, und die sitzen häufig am längeren Hebel, das muss man sich klar machen. Die haben auch den Artist mit ins Studio geholt, die arbeiten mit den Künstlern vor Ort, die platzieren dann euer Sample vor Ort. Und damit kann und wird auch denen der größere Teil zugesprochen von den Royalties. Und da kann man jetzt natürlich drüber streiten, was ist dann fair so. Sicherlich, aber da muss man ein Gefühl für entwickeln, dass man da nicht mit derselben Mentalität, wie man vielleicht in Deutschland dann an Sachen rangehen würde, daran geht, weil das eine andere Welt ist und weil der längere Hebel wirklich sehr lang ist und es wahnsinnig viele Produzenten gibt, die nur darauf warten, euren Platz einzunehmen. Versucht da irgendwie auf eine Art und Weise eher fair zu bleiben, das Ganze langfristig zu spielen und dann vielleicht lieber 10 Placements mit einem etablierten Produzenten drüben zu machen als eins und das dann nur, weil man 10% mehr wollte am Ende irgendwie sich da aus dem Game zu schießen.
Das ist eigentlich auch eine gute Frage, diese Credits, wie wichtig ist das? Also ich erinnere mich an Frequency, der damals zum Beispiel auch Booba Beats produziert hatte und dann kein Geld bekommen hat, aber sich dann dafür entschieden hat, okay, lieber sage ich nimm und ich habe diesen krassen Credit und baue mir darüber meine Karriere auf, als ich poche jetzt darauf, dass ich Geld bekomme und dann verschwindet der Beat vielleicht. Angenommen, ihr habt die Möglichkeit, 10.000 Euro zu bekommen oder vielleicht sogar im schlimmsten Fall gar kein Geld, dafür einen guten Credit. Wie würdet ihr aufstrebenden Producern, was würdet ihr da raten? Also du hast gerade schon gesagt, nehmt erstmal den Credit, um da aufzubauen. Würdet ihr da zustimmen?
Ich würde auf jeden Fall mitgehen. Also es ist leider so, warum das so lange dauert, bis man sein erstes Placement hat, ist, weil man halt einfach ein Niemand ist. Und wenn du dann jemanden anschreibst und so bist, kann ich deinen Song produzieren, sind die so, wen hast du denn schon produziert, wer bist du? Das ist, also genau da stand ich halt auch, dass meine Beats einfach gefühlt schon breit waren, aber die Leute waren so, wer bist du? Und das ist leider einfach in der Musikindustrie so, dass sobald du einen großen Namen in deiner Creditliste hast, sind alle so, ja, der muss ja wissen, was er macht. Und also das alleine so ein, zwei große US-Credits zu haben, hat mir halt in Deutschland es so leicht gemacht, Leute anzuschreiben, weil auch wenn ich nicht viele Follower hatte auf Instagram, das sah dann halt direkt danach aus, als wüsste ich, was ich tue. Obwohl, wenn diese zwei Songs halt zufälligerweise nicht rausgekommen worden wären, es wär ja der gleiche Beatpack gewesen, aber es dauert halt einfach so, bis die Leute deine E-Mails tatsächlich auch öffnen und anhören. Und die habe ich mir auch tatsächlich eingekauft, dadurch, dass ich halt scheiß Deals angenommen habe. Aber auch low-key ein bisschen wissentlich. Also ich wusste halt so, ey, ich komme hier gerade echt nicht gut weg. Aber ich war so, Hauptsache, ich habe jetzt dieses Ding in meinem Instagram-Profil stehen, wenn ich jetzt jemanden anschreibe und frage, ob ich den Beat schicken kann.
Siehst du es auch so, Nils?
Ja, also für mich ist es so, alles, was man an Geld verdient mit Musikproduktion oder mit Royalties oder sowas, hat ja auch keinen richtigen Referenzwert oder keinen Gegenwert. Ich kann jetzt nicht sagen, oh, mein Stundenlohn ist 60 Euro die Stunde oder 500 Euro die Stunde oder 1000 Euro am Tag. Das kann ich ja nicht machen. Also das heißt, das ist irgendwie auch so ein bisschen fiktives Geld. Also ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich meine, aber das ist so, es gibt gar keinen Referenzwert dazu. Das heißt, ich habe zum Beispiel mal auf dem Young Thug Album So Much Fun hatte ich zwei Placements drauf, und das war 2019, das ist auch schon länger her. Und der eine Song hat wirklich, war erfolgreicher, der hat das Hundertfache an Geld eingespielt wie der zweite. Und das ist dann, das eine Ding war dann halt irgendwie wenig Geld und das andere war viel Geld. Es gibt da so keine, ich kann nicht sagen, ja, ich habe einen Stundenlohn oder so, das ist halt einfach, eigentlich ist es irgendwie Spielgeld. Also hört sich ein bisschen doof an, weil es natürlich echtes Geld ist, aber irgendwie, es gibt da keine Referenz dazu und deswegen so gehe ich auch ein bisschen damit um. Wenn man sich überlegt, wie viel Geld man verdient, dann gebe ich 20% beim Management ab, vielleicht nochmal 4-5% beim Anwalt ungefähr, die Kosten, dann in Deutschland auch nochmal die Hälfte knapp. Dann bleibt auch nicht viel übrig und deswegen muss man sich das auch so vorstellen. Das ist halt, es ist die Realität und es ist aber irgendwie nicht messbar an irgendwelchen Parametern. Deswegen, ich nehme auch alles mit und ich habe auch noch Songs von 2017, die nicht bezahlt sind. Und ich weiß auch, dass ich am Anfang meiner Karriere da auch Fehler gemacht habe und dass da sicherlich sechsstellige Beträge auf jeden Fall, die auf meinem Konto sein sollten, hätten, Oha. Könnten, nicht da sind. So. Aber das ist, wie gesagt, ich kann es ja nicht an Arbeitsstunden oder irgendwas festmachen, sondern das ist halt das Game. Und wer irgendwie einen festen Job machen will oder einen geregelten oder einen sicheren Job machen will, der wird sich wahrscheinlich auch nicht entscheiden, Musikproduzent zu werden, sondern man braucht schon ein bisschen Mut und ein bisschen was Verrücktes und ein bisschen Risikobereitschaft irgendwie.
Keine sechsstellige Summe, aber Beatcon Mainstage. Was sind denn, wir haben jetzt gerade so ein bisschen eher so negativ, ne? Es ist gerade schon so, ah, was alles schief laufen kann und so weiter. Aber erzählt doch mal so positive Beispiele, auch gerade, keine Ahnung, ihr habt das Placement bekommen, wie sind da die Gefühle oder ihr habt den fertigen Song gehört und gehört, was damit passiert ist. Habt ihr da irgendwie positive Beispiele, wo ihr gedacht habt, da war ich dann auch irgendwie stolz drauf oder da habe ich mich einfach richtig gut gefühlt, dass das dann irgendwie geklappt hat?
Ja, es ist immer, also krass, Artists auf eigenen Produktionen zu hören, die man halt selbst hört, also wo man wirklich ernsthaft Fan von ist, wenn man plötzlich die Stimme, die man halt kennt, plötzlich auf den eigenen Produktionen hört, das ist ein Wahnsinnsgefühl, das ist wirklich, das ist unbeschreiblich. Und auch, also ich weiß noch früher, wenn Leute mich so gefragt haben, was machst du, ich war Musikproduzent, für wen hast du produziert, war meine Antwort immer so ein bisschen, ja, kommt halt drauf an, also so, wie viel Musik du hörst, ob du die kennst. Und dann habe ich mir irgendwelche Underground-Rapper aufgezählt und keine Ahnung. Und irgendwann, als ich da halt so einen Travis Scott und Metro Boomin Song co-produziert habe, das war so geil, weil wenn mich da Leute gefragt haben, war ich so, kennst du Travis Scott? Die waren so, ja, obviously. Und das war halt so geil, weil man fühlt sich so lange wie ein Clown, weil man halt, man arbeitet so unendlich viel. Also man arbeitet, das ist bekloppt, wie viel Zeit man reinsteckt. Und dann produzierst du halt für Young Skibbledy Boop, der halt irgendwie so 10.000 monatliche Hörer hast. Und du bist so, boah, Bruder, ich habe gerade 5 Stunden, weißt du, nichts anderes gemacht, als irgendwie Tutorials zu gucken. Und dann ist halt einfach am Ende, wenn man halt irgendwie so Namen hat, wo man so ist, ey, das versteht sogar meine Mama. Das ist so ein bisschen, kennt ihr dieses Meme, wo sich so ein Clown so umgekehrt so abschminkt? Und irgendwie hatte ich das Gefühl, irgendwann war ich an diesem Punkt, wo ich mich so selbst so in diesem Zeitaufwand, den ich da reinstecke, irgendwie ernst nehmen konnte, weil ich so war, ey, das ist legit, was ich hier gerade den ganzen Tag mache, weil am Anfang habe ich mich echt gefühlt wie so, also der Traum ist halt so beknackt, dass man sich selbst halt manchmal einfach so fragt, was mache ich hier eigentlich? Und das ist halt, das kann einem keiner nehmen, dieses Gefühl.
Dein Favorite Beat, meinst du gestern, ist Numbers on the Board von Pusha T. Hast du auch ein Favorite Placement von dir, wo du sagst, das höre ich auch super gerne und da habe ich dran mitgearbeitet?
Boah, das ist eine gute Frage. Ich muss sagen, ich feiere leider meine deutschen Produktionen mehr als die US-Sachen. Weil
ach krass, warum?
Bei den US-Sachen ist man es halt so weit weg. Also du schickst halt einen Ordner mit 10, 20 Dateien und die können sich halt genau die schlimmsten 4 Sekunden raussuchen, die in diesen ganzen Minuten Musik irgendwie drin versteckt waren. Und in Deutschland bist du halt in der Regel mit im Prozess involviert. Du kannst halt sagen, ey, das feiere ich nicht so doll oder sollen wir nicht die Akkorde benutzen? Deswegen habe ich das Gefühl, in deutschen Produktionen steckt ein bisschen mehr von mir, also so auch das, was ich halt selbst feiere, auch so drin. Deswegen würde ich sagen, so die deutschen Produktionen liegen mir ein bisschen näher am Herzen. Aber ich glaube, dieser Lil Tecca-Song wird auf jeden Fall immer einen Special Place in meinem Herzen haben, weil...
Welcher Song? Also von Lil Tecca?
Phantom heißt der und das war halt mein erstes US-Placement. Und deswegen wird er halt für immer, also dieses, auch wenn ich den höre, ich kriege noch dieses Gefühl von, jemand schreibt dir eine SMS und ist so, wir haben einen US-Song irgendwie, also so, das löst bei mir immer noch dieses krass, ja.
Geil. Und wie geht's dir? Also hast du da Favorites?
Ich sage immer das Gleiche, ist, glaube ich, auch mein erstes großes Placement. Kodak Black, Roll in Peace war auf jeden Fall der erste große Song, an dem ich, glaube ich, gearbeitet habe. Ich weiß gar nicht, ob den hier noch jemand kennt, also die Leute, die Hip-Hop.
Klammern, ja. Obviously.
Da wird applaudiert.
Ich glaube, das war das 2017 oder 16 oder so, keine Ahnung, ist schon lange her auf jeden Fall, aber war wahrscheinlich auch so ein ähnlicher Moment. Und dann bin ich bin ganz ehrlich, ich bin auf jeden Fall auch ein komischer Mensch, glaube ich, aber also ich habe so 10 Sekunden, wenn so ein Song rauskommt, da freue ich mich so. Das ist wahrscheinlich wie so, ich habe noch nie Heroin genommen, aber so ein bisschen stelle ich mir das so vor.
Don't do drugs.
Ist das so ein Moment, wo du so gehypt bist? Aber manchmal bin ich, wenn ich ganz ehrlich sein darf, irgendwie sogar den Tag danach schlechter drauf als vorher, weil ich das Gefühl habe, okay, ich bin immer noch der gleiche Mensch, ich habe immer noch die gleichen Probleme und die gleichen, also es ändert sich halt auch nichts, es ist auch nur ein Beruf. Und das ist auch nochmal so ein bisschen vielleicht nochmal was, was jetzt in eine ganz andere Richtung geht, aber also diese Vorstellung vom Musikgeschäft oder vom Unterhaltungsbranche oder von du hast jetzt mit Beyoncé einen Song oder mit Travis Scott oder mit Don Toliver oder so, das ist geil und da kann man andere Leute auch krass mit beeindrucken und so vielleicht, aber also ich stehe jetzt nicht vorm Spiegel oder so und sage, ey krass, du hast jetzt irgendwie Songs mit Drake, die zwar nicht auf dem Album sind, aber geleakt sind, aber irgendwie das klappt schon irgendwann. Also sondern für mich ist das irgendwie auch normal und ich bin auch ehrlich, ich habe auch trotzdem wie jeder andere Mensch natürlich auch Momente, wo ich überhaupt gar keinen Bock mehr darauf habe oder wo ich denke, ich habe einen Zwillingsbruder zum Beispiel, der ist Oberarzt, dass ich denke, okay, ey, wäre auch nicht schlecht gewesen, der hat 2 Kinder, ist verheiratet, ist Oberarzt, so. Man muss schon Bock haben auf dieses Musikgeschäft, das ist nicht einfach und es ist egal auf welchem Level man vermeintlich ist. Also ich sage klar, ne, gibt es so ein paar Kollegen von uns, die, da sieht das schon so aus, als ist das so Traumwelt oder sowas, aber es ist einfach, ja, auch einfach nur ein ganz normales Leben, wie jedes andere auch. Und wenn man Musik liebt und ohne nicht kann, ich glaube, das sage ich immer zu Leuten mittlerweile so, wenn du ohne nicht kannst, wenn du merkst, bist ohne Musik nicht glücklich, dann ist es auch eine gute Sache, das beruflich zu machen. Aber wenn es nur um Geld oder um Fame oder um darum geht, irgendwie zu sagen, ich habe dem und dem Credit, würde ich jetzt persönlich selber das gar nicht machen. Dann würde ich sagen, mach was anderes. Aber das muss natürlich jeder selber entscheiden. So.
Lou, du meintest gerade schon, dass dir eigentlich die deutschen Produktionen besser gefallen, weil du da auch näher dran bist im Studio und so. Ist es dir auch ein Anliegen oder ist dir das eigentlich relativ egal und du schickst lieber einfach raus und musst nicht dabei sein?
Ist bei mir genauso, ich würde das genauso sagen. Also meine Lieblingsideen, die ich entwickelt habe, sind auf jeden Fall bisher nicht rausgekommen und es gibt natürlich ein paar, die ich gut finde, die rausgekommen sind, aber man muss auch ehrlich sein, also ich bin schon in Sessions gewesen mit Artists, auch mit coolen Artists, aber natürlich 90%, 80% der Ideen, die man rausschickt, hat man null Einfluss drauf, was damit passiert, wirklich null. Ne? Und das ist schon ein geiles Gefühl, das kann ich schon nachvollziehen. Ich meine, das kenne ich auch, das Gefühl, wenn man wirklich an einer Sache mit dabei war. Das muss dann gar nicht irgendwie zahlenmäßig so mega erfolgreich sein, einfach das Gefühl zu haben, da steckt mehr, so wie du es gesagt hast, steckt mehr halt von einem drin. Das ist schon ein cooles Gefühl und natürlich ist es auch anonym, irgendwie seine Ideen in die Welt zu verschicken. Und dann irgendwann kriegt man, entweder man hört sich die Alben an, was ich früher immer gemacht habe. Früher habe ich freitags mir halt immer alle Alben angehört und dann, oh ja, das war was von mir da drauf, ja okay, dann, oder ist es doch nicht, dann kommt mir aber irgendwie bekannt vor und dann musst du da irgendwie deinen Anwalt anrufen und fragen, ja okay, dann manchmal habe ich auch 5 Stunden lang irgendwelche Loops von mir durchgehört, um den zu finden dann oder so, also das ist nicht so romantisch immer, dass irgendwie Beyoncé bei mir angerufen hat und sagt, ey cool.
Nicht immer.
So, nee, sondern selten, eigentlich nie, so, oder selten halt, ne, so.
Bevor wir zu euren Fragen kommen, vielleicht auch, Niklas, wie schätzt ihr denn die Zukunft ein? Also wie wird es in den nächsten Jahren mit Placements in den USA auch aus dem europäischen Markt heraus werden? Also ihr seht da ja offensichtlich Potenzial, aber erzähl doch mal, warum? Warum wird es jetzt vielleicht in Zukunft ein bisschen einfacher und besser?
Also einfacher und besser wird es wahrscheinlich nicht. Das muss man ganz ehrlich sagen. Spielen 2 Sachen, glaube ich, eine wahnsinnig wichtige Rolle. Auf der einen Seite durch das Internet und die neue Generation, die mit dem Internet aufgewachsen ist, merkt man jetzt schon, dass es so 17, 18, 19-Jährige gibt, die irgendwie mit 100 Produzenten aus den USA gleichzeitig arbeiten und dass dieses Instagram-DM-Game komplett auseinandernehmen. Also wir haben vor 1-2 Monaten mal mit 2 Jungs gesprochen, die waren, glaube ich, 18 und 19 sind die jetzt. Die haben sich nur über die Instagram-DMs jetzt schon major Placements in Amerika besorgt, haben einen Manager drüben und haben das so weit ausgefahren, dass sie die Grenze des Shadowbands quasi von Instagram getestet haben. Das heißt, sie haben jeden Tag 200 plus DMs geschrieben und irgendwann drosselt Instagram das runter und dann haben die geguckt, wie lange dauert das und wie so und wann können wir wieder reingehen und fahren dieses System maximal aus. Und das ist eine Generation, die ist damit aufgewachsen. Die ist wahnsinnig affin, was diese Connection über das Internet angeht. Deswegen sehen wir auch immer mehr junge Produzenten aus Europa, ja nicht nur aus Deutschland, die mit internationalen Placements bestückt werden. Das führt dazu, dass diese Connection zwischen Europa und den Staaten und anderen Regionen natürlich auch immer enger wird, weil der Weg einfach so kurz ist über das Internet. Auf der anderen Seite sind es natürlich auch immer mehr Leute im Markt, so, das muss man auch sehen. Das heißt, man muss sich gegen immer mehr durchsetzen gleichzeitig. Wenn Nils und ich mit unseren Leuten darüber sprechen und auch natürlich mit anderen, aber auch gerade mit unseren Leuten, das war natürlich früher auch eine Zeit, die, und das hat sich über die Jahre immer mehr in die Richtung, wie wir jetzt sind, verändert, wo Nils und Qubeats in Deutschland wahrscheinlich die einzigen waren, die das gemacht haben. Und in Europa vielleicht irgendwie 2 von 4 oder sowas, wenn überhaupt. Oder 3 von 4 in dem Fall. Der Markt war viel, viel kleiner für Samples schicken. So. Und heutzutage hast du tausende Produzenten auf der ganzen Welt, überall, die massiv den ganzen Tag senden. Das heißt, du musst dich gegen immer mehr Konkurrenz durchsetzen. Was bedeutet aber auch, dass die Qualität der Relationships extrem entscheidend wird. Also wie ausgewählt bist du, wie hoch ist die Qualität der Musik und wie viel Wert legst du darauf, wirklich eine tatsächliche Beziehung zu jemandem aufzubauen und nicht nur der Typ zu sein, der schreibt Let's Work und dann 20 Packs schickt. Das sind viele Faktoren, das ist sehr individuell, aber das macht es nicht unbedingt einfacher, will ich damit sagen. Eine Sache, da haben wir letzte Woche, war das Reeperbahn Festival, mit ein paar Kollegen drüber gesprochen, die aus Atlanta in Hamburg waren, relativ große Produzenten auch mit managen und denen auch aufgefallen ist, dass der Hip-Hop-Markt kleiner geworden ist und dass die Zahlen, wenn man sich damit beschäftigt ein bisschen und bei Spotify kann man das ja alles einsehen, sich mal anguckt, wie viel Sales macht denn so ein Young Thug-Album oder ein Gunna-Album und wie viel Sales macht, was weiß ich, dieses und jenes Album, wenn man das vergleicht mit den Zahlen vor 5, 6 Jahren, dann ist es deutlich gesunken. Und da kann man jetzt viele verschiedene Kennzahlen nennen. So eine, die ich jetzt so im Kopf habe gerade, ist, glaube ich, das gab irgendwie so eine Statistik, die Spotify Top 100 Songs, vor 5 Jahren, da war so der Tagesvergleich quasi, vor 5 Jahren waren da 56 Hip-Hop-Songs drin, an demselben Tag, jetzt gerade vor 2 Wochen oder so, waren da 5 Songs drin aus dem Hip-Hop. Und wir merken das überall, dass die Labels nicht mehr so bereitwillig für Hip-Hop, also richtigen Rap-Hip-Hop, bereit sind, Geld auszugeben. Bedeutet auch, die Gelder, die man für die Placements bekommt, sind natürlich gesunken als Advance und so weiter und so fort. Die Royalties, die da hinten rauskommen, sind natürlich weniger, wenn weniger Streaming-Zahlen da sind. Das ist im Hip-Hop-Markt, das haben wir in Deutschland auch öfters erlebt, das sind natürlich Phasen, Auf und Abs. So, das geht jetzt gerade auf jeden Fall runter, das kann man auf jeden Fall festhalten. Es wird auch wieder hochgehen, aber was wir sehen, ist ja, dass der Markt sich massiv verändert in Richtung Popmusik wieder. K-Pop ist wahnsinnig stark geworden, jetzt ist Country auf einmal wieder in aller Munde so und es gibt Country-Rap auch, Country-Pop. Der Musikmarkt verändert sich einfach wieder mal gerade. Hip-Hop zieht vielleicht gerade den Kürzeren, aber dadurch, dass Hip-Hop eine Sample-Kultur ist und eine Kultur, die davon lebt, andere Kulturen so ein bisschen oder Musikkulturen so ein bisschen aufzunehmen und daraus was Neues zu machen, wird Hip-Hop auch wiederkommen. Wir glauben einfach daran, und das ist der Kern, was Nils gerade eben auch gesagt hat, wir sind Menschen, wir können ohne Musik nicht leben, auch wenn ich selber keine Musik mache. So, ich bin vielleicht eher der Executive Producer oder so, wenn man es so sagen will, in manchen Sachen. Ich weiß, ich habe einen Geschmack, ich weiß, wie es klingen soll, ich mache selber aber keine Musik, kann aber auch ohne Musik nicht leben. Und das ist eher der Grund, warum wir das machen. Selbst wenn wir jetzt sehen, okay, keine Ahnung, vielleicht werden die nächsten 5 Jahre wirklich rough für Hip-Hop-Produzenten, aber das ist so ziemlich egal eigentlich, denn wir lieben das, was wir machen und deswegen machen wir das und wenn wir wirklich viel Geld verdienen wollen würden, dann würden wir die Zeit, glaube ich, anderswo besser investieren können und deswegen ist es relativ unerheblich, ob es jetzt einfacher oder schwerer wird, denn wir wollen das einfach durchziehen.
Also euer Fokus ist auf jeden Fall Hip-Hop-Beats, auch in Zukunft?
Ja, also definitiv Hip-Hop ist der Kern der ganzen Sache, wir machen aber auch natürlich und das hängt ja auch von den Produzenten und den Songwritern ab, mit denen wir arbeiten, ob die da Bock drauf haben, ob die da offen für sind, wir machen auch K-Pop, wir machen auch Latin, also Reggaeton, Latin, wir auch US-Pop-Musik oder R&B, so, ne? Das hängt aber von den Produzenten und Songwritern ab, mit denen wir arbeiten. Das ist der Kern. Es geht immer um die Musik. Es geht gar nicht so sehr darum, wird das jetzt einfacher oder schwerer irgendwie, weil es ist wahnsinnig individuell und man kann immer was draus machen. So. Und deswegen sind wir hier und nicht, weil der Markt es hergibt oder so.
Bevor wir zu euren Fragen kommen, seht ihr denn Unterschiede auch im Placement zwischen Hip-Hop und anderen Genres, auch in den USA? Oder hast du schon, also du kommst ja aus dem Indie, hast du schon Indie-Songs produziert und irgendwie sowas in, oder ist es einfach nochmal ein anderes Game, weil diese Hip-Hop-Produktion eben Sample-basiert ist und dadurch der Zugang ganz anders ist?
Amerikanische Pop habe ich noch gar nichts geplaced. Mhm. Da kann ich nichts zu sagen. Deutsche Aber Pop
probiert?
Auch nicht so okay. Recht. Und deutsche Pop, würde ich sagen, ist vielleicht nochmal ein bisschen langweiliger abgewickelt als Hip-Hop. Also da kriegst du noch früher die Verträge und also die sind nochmal genauer als Hip-Hopper. Aber über amerikanische Pop kann ich ja leider nichts sagen.
Ja, also es ist schon so, dass auch die Hip-Hop-Branche oder die Hip-Hops in Amerika noch wahrscheinlich, ich habe jetzt auch nicht alle anderen Genres ausprobiert, aber es ist schon so, dass das auch noch chaotischer ist als der Rest. Das ist, glaube ich, schon so ein bisschen so. Also ich glaube, Popmusik ist ein bisschen einfacher vielleicht, aber also wie gesagt, es ist immer individuell. sagt. Ne, wie du schon gesagt hast, es gibt auch Sachen, die werden eine Woche vorher geklärt. Man macht 50-50, das Geld kommt, alles cool. Aber es gibt auch Situationen, wo irgendwelche A&Rs von irgendwelchen Plattenfirmen an 500 Leute eine E-Mail schreiben und fragen, are you involved in this song? Und dann eine Liste schicken oder so. Also das gibt es in Deutschland eigentlich nicht. Die sind schon sehr, sehr, sehr chaotisch in Amerika und auch wirklich auf für große Songs, weil die Songs oftmals oder Platten einfach rauskommen, bevor man Sachen klärt. Und dann muss man natürlich irgendwie versuchen, an Leute ranzukommen. Und die Produzenten haben dann manchmal gar keinen Bock irgendwie, was auch immer. Aber ja, also ich kann es jetzt auch nicht, ich habe jetzt auch nicht viel Erfahrung mit Popmusik in Amerika, aber es ist ein bisschen straight, ein bisschen mehr straightforward auf jeden Fall.
Habt ihr selbst Erfahrungen, die ihr teilen wollt oder Fragen? Dann zeigt gerne auf. Gar keine? Dann, okay, eine hier vorne, ich komme mal runter.
Okay, also ihr arbeitet mehr mit amerikanischem Markt und so. Und meine Frage ist an euch, wie wichtig ist selbst in Amerika zu sein persönlich? Oder ist es wichtig? Oder ob dann man... Kommt man klar aus Deutschland irgendwie, wenn man sagt, hey, yo, Bro, ich bin der und der? Oder ist es schon so wichtig, sag mal so, Eier zu haben, dahin zu gehen, in den Hut und sagen, hey, ich bin da, ich mach Beats, wollt ihr mich hören oder nicht? Ja, so, weil ich höre sehr viel, auch so von sehr vielen amerikanischen Producer, die schätzen das eigentlich so sehr, wenn jemand, sag mal so, verrückt ist aus Europa und kommt und sagt, das ist alles, was ich habe. Ne, Traum, ne?
Also ich bin regelmäßig in Amerika gewesen, wobei jetzt auch ein paar Jahre wegen Covid und so nicht, aber ich bin schon regelmäßig da und ich muss sagen, um Kontakte zu pflegen, wirklich mit Leuten, ist das schon ganz cool, aber erforderlich ist es eigentlich nicht, weil du musst auch davon ausgehen, selbst in Amerika, wenn du jetzt in New York lebst oder LA lebst, bist trotzdem vielleicht auch nur einmal im Jahr dann mal auf der anderen Seite. Also es macht Sinn, Kontakte zu pflegen, es macht Sinn, jemanden mal in die Augen zu sehen, wie wenn wir uns beide treffen und unterhalten oder nur irgendwie online arbeiten, das bringt eine andere Qualität mit rein, das ist klar, das ist dann eine echte Beziehung, nicht eine Online-Beziehung sozusagen, aber rein businessmäßig betrachtet, würde ich sagen, kann man das sehr, 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 sehr gut. Also es gibt eine Menge Produzenten, die drüben erfolgreich sind, die noch nie in Amerika waren. Nicht besonders romantisch, aber das ist die Realität. Aber es schadet mit Sicherheit auch nicht. Aber ich bin auch in meinem eigenen Studio produktiver, als wenn ich da drüben bin. So. Das ist dann eher wirklich, um Kontakte etwas nochmal auf ein anderes Level zu bringen. Aber muss man nicht.
Gut, gibt es sonst noch eine Frage von euch? Dann habe ich noch eine abschließende. Was wünscht ihr euch denn für die Zukunft der Musikindustrie? Also jetzt gar nicht mal unbedingt Amerika, Deutschland spezifisch, sondern ganz allgemein. Was sind eure Erfahrungen gerade und was stört euch und würdet ihr euch für die Zukunft irgendwie ein bisschen anders wünschen?
Ich wünsche mir, dass Leute Musik machen aus ihrem Herzen heraus, dass sie sich selber darstellen damit, dass sie das als Kunst betrachten. Und damit meine ich jetzt gar nicht irgendwie das Gefühl, oh, ich bin ein Künstler, ich bin was Besonderes, sondern dass Leute so, wie sie ein Bild malen würden, aus sich selber heraus auch Musik machen und für die Industrie, also ich interessiere mich nicht für die Musikindustrie, also eigentlich so, das ist das Business, in dem wir uns bewegen, aber die Industrie interessiert mich vordergründig nicht, also für die habe ich keine Wünsche, ich habe die Wünsche, dass wir als Kreative, als Musikschaffende coole Musik machen, dass wir in Zukunft uns auch ausdrücken können, dass die Musik mehr in eine Richtung geht, die mehr Menschlichkeit hat, mehr vielleicht auch ein bisschen mehr Gefühle zeigen kann oder ein bisschen mehr echte Geschichten zeigen kann. So. Aber das ist meine individuelle, persönliche Idee. Und die Industrie, da kann ich keine Wünsche aussprechen. Dafür habe ich auch nicht genug Kraft, um die irgendwie zu verändern. Wir machen unser Ding, indem wir halt so arbeiten, wie wir arbeiten mit unserem Verlag. Das ist unser Beitrag zur Musikindustrie, sage ich mal. Aber für die allgemeine Musikindustrie habe ich keine Wünsche eigentlich.
Habt ihr welche?
Ich würde mich freuen, wenn Songs anmelden einfach alles ein bisschen schneller und einfacher wäre. Ich habe das Gefühl, in der Musikindustrie ist gefühlt so eine Riesenmaschine, die sich nur damit, also um diesen Anmeldungsbürokratiekram kümmert, weil das noch so kompliziert ist. Und ich fände es geil, wenn das einfach alles irgendwie ein bisschen leichter wäre. Ich glaube, weil da könnte man das, was ihr gerade erzählt habt, dass halt einfach über 1,5 Jahre Tantieme gesammelt werden und weil die nicht zugeordnet werden können, verschwinden und vom Table quasi runter sind. Da würde ich mir also erhoffen, dass einfach so Sachen ein bisschen schneller laufen. Ansonsten, ich erhoffe mir von dem Anstieg von AI, dass relativ, also dass einfach der Floor von dem, was gute Quali ist, einfach angehoben wird. Weil ich glaube, alles, was so seelenlose, belanglose, mühelose Musik ist, kann mittlerweile von AI, glaube ich, genauso gut gemacht werden. Und ich hoffe einfach, dass uns das wieder dazu zwingt, ein bisschen freier zu denken, vielleicht ein bisschen mit kräftigeren Farben zu malen, als man das vielleicht vor AI gemacht hat. Ja, das ist meine Hoffnung. Also, dass wir vielleicht einfach alle wieder ein bisschen getriebener werden, weniger templatehafte Musik zu machen.
Gut. Vielen Dank, Stupid Lou, Niklas Jürgensen, Nils Again. Ihr seid ja auch noch ein bisschen hier. Applaus